SRF 2 Kultur.
Zu Kontext begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Über Fragen von Krieg und Frieden wollen wir in der nächsten halben Stunde reden mit Tilman Brück. Professor Brück ist Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI, das als weltweit führende Denkfabrik für Fragen von Rüstung, Abrüstung und Konfliktforschung gilt. Herr Brück, trauern Sie eigentlich manchmal dem Kalten Krieg nach?
Nein, ganz sicherlich nicht. Ich denke, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Institut sind froh, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Andererseits ist es ja nicht nur ein positives Bild. Die Art der Bedrohung hat sich gewandelt. Es ist aber nicht so, dass die Welt per se sicherer ist. Sie ist einfach anders geworden. Sie verändert sich ständig. Und das ist eben auch für die Sicherheits- und die Friedensforschung wichtig. Und dem versuchen wir Rechnung zu tragen.
Ich frage das auch deswegen, weil ja doch damals in der Zeit der Abschreckung ja doch eine gewisse Sicherheit, zwar eine schreckliche Form, aber doch eine gewisse Sicherheit da war und wir uns ja seither wirklich schwer tun mit dem Finden einer neuen Sicherheitsordnung.
Ja, ich denke, es war damals ein kalter Friede, es war die Abwesenheit von Gewalt und kriegerischer Auseinandersetzung, zumindest was Europa betraf. Aber es gab ja auch ganz furchtbare Stellvertreterkriege. Das dürfen wir nicht vergessen, dass der Kalte Krieg in Europa ganz viele heiße Kriege im Süden verursacht hat, von Vietnam und Korea und anderen. Also es gab viele, und gerade auch in Afrika, viele, viele Konflikte mit Millionen von Toten. Also es ist sozusagen der Dritte Weltkrieg hat sich über viele, viele Jahrzehnte eigentlich hingezogen. Und ich glaube, es ist zu vereinfacht zu sagen, dass die Atomwaffen damals einen gewissen Frieden geschaffen haben. Und vielleicht noch ein Punkt hinzugefügt, auch als es in Europa keine kriegerische Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab, gab es ja viele, viele Menschen, die sehr, sehr unwohl sich fühlten mit dieser Form von Frieden und die sich sehr bedroht fühlten und was ja auch fundamentale Ängste auslöst. Und Menschen, die Angst haben, sind eigentlich nicht wirklich zufrieden. Das ist eigentlich nicht gut genug.
Nun erleben wir heute, wie Krisen strategisch wichtige Regionen, vor allem den Nahen Osten und den Mittleren Osten, durchschütteln. Aber es scheint wirklich niemand mehr ein Rezept zur Krisenbewältigung zu haben.
Das ist bestimmt richtig. Ich denke, um nochmal auf die kalte Kriegsfrage zurückzukommen, dass es auch damals in dem Sinne kein Rezept gab. Das war eine Situation, in die die Weltmächte sich hineinmanövriert hatten, die Forschung und Entwicklung zu Atomwaffen hatte dies technisch möglich gemacht. Man hat sie entwickelt und dadurch hat sich eine scheinbare Stabilität gegeben. Heute ist die Welt vielleicht weniger scheinbar stabil. Wir müssen den Unsicherheiten und den Instabilitäten mehr ins Auge schauen. Und gerade im Mittleren Osten sieht man ja, wie es keine funktionierende Weltordnung gibt, keine regionalen Machtgefüge, wo legitime Interessen mit legitimen Mitteln durchgesetzt werden können. Das ist sozusagen ein Entwicklungsschritt, der noch aussteht. In Europa haben wir das mehr oder weniger geschafft, zumindest in Westeuropa, dass es unterschiedliche Formen der Neudeutsch-Governance gibt, wo wir versuchen, unsere Probleme friedlich miteinander zu lösen. Das gilt im Kleinen, vor Ort, aber auch im Großen zwischen den westeuropäischen Staaten oder den europäischen Staaten. Und das ist eben vom Kleinen bis zum Großen im Mittleren Osten im Moment gar nicht der Fall. Es herrschte eine ganz bedenkliche Ruhe dort in vielen Ländern, Syrien zum Beispiel unter Assad Senior, eine Grabesstille, der mit brutaler Gewalt seine Leute unterdrückt hat. Das war ja auch kein positiver Frieden.
Nun hat der australische Historiker Christopher Clark die derzeitige Situation sogar verglichen mit der Situation vor 1914, also vor dem Ersten Weltkrieg.
Ja, ich denke, dass diese Parallele zeichnen viele Menschen, dass in einigen Weltregionen, auch in Südostasien zum Beispiel, die Nationalstaaten erstarken, sich ihrer Rolle nicht im Klaren sind, aufrüsten, Misstrauen herrscht und es sozusagen zu einem Pulverfass kommt, wo man Angst haben muss, dass wenn ein Anschlag wie in Sarajevo damals vor 100 Jahren wieder stattfinden sollte, dass also wenn ein Funke überspringt, dass dann eventuell dieses Pulverfass explodieren kann. Und wir sehen ja in vielen Ländern Süd- und Südostasiens zum Beispiel massive Konflikte, massive gewalttätige Auseinandersetzungen, oft in den Ländern. Wir sehen es in Thailand, in Myanmar, in Sri Lanka, in Nepal, aber auch in Indien sterben jedes Jahr Tausende von Menschen an massengewalttätigen Auseinandersetzungen. Und es ist, Kaschmir sehen wir, dass es auch zwischenstaatlich ist. Man muss gar nicht weiter rübergehen nach Pakistan und Afghanistan und Iran, um zu sehen, welches Pulverfass dort in der ganzen Region ist. Und das sind wirklich Strukturen, die zum Teil mit denen in Europa in 1914 vergleichbar sind.
Bleiben wir doch nochmal bei der geschichtlichen Einordnung, Herr Brück. Sie haben den globalen Überblick. Würden Sie insgesamt sagen, wir leben im Moment eher in einem friedlichen oder eher in einem kriegerischen Zeitalter?
Ich glaube, das variiert ganz stark nach dem Land und der Region, was wir uns anschauen. Nehmen wir mal ein positives Beispiel Südamerika, wo die Gewalt deutlich zurückgegangen ist, wo sich Länder stabilisiert haben. Die Demokratie hat in vielen Ländern Südamerikas ganz nachhaltig Einzug gefunden. Die Armut in zum Beispiel Brasilien ist deutlich zurückgegangen. Natürlich gibt es wirtschaftliche Probleme, natürlich gibt es gerade in Venezuela eine starke Fragilität, eine politische Fragilität. Es gibt aber in Kolumbien massive Friedensbewegungen und Bemühungen. Es gibt einen Rückgang der Gewalt. Also ich denke, dass Südamerika eigentlich ein schönes Beispiel dafür ist, wie man mit kleinen Schritten und vielen positiven Aktionen zum Frieden, aber auch zur Sicherheit und zur Demokratie finden kann. Es gibt also auch positive Beispiele und das sollten wir nicht vergessen. Auch in Afrika gibt es Länder, die Konflikte überwunden haben, wo die Menschen wieder sich sicher fühlen können, wo sie arbeiten können, wo sie höheres Einkommen haben. Also man darf auch sich von den wenigen oft sehr schlimmen negativen Beispielen wie zum Beispiel Syrien auch nicht den Blick auf das ganze Bild verdecken lassen.
Nun sehen wir eben doch täglich diese schrecklichen Bilder in Syrien. Der Bürgerkrieg geht ins vierte Jahr. Das Jahr 2014 hat begonnen, wie das alte aufgehört hat, mit Flüchtlingen, mit Toten, mit Bomben. Sehen Sie denn irgendeine Form eines Auswegs für Syrien in nächster Zeit?
Ich denke, vereinfacht gesprochen gibt es ja mehrere Szenarien. Das eine ist, dass sich die westlichen und andere Großmächte massiv militärisch engagieren. Das ist sozusagen das Szenario des Irakkrieges. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass dazu der politische Wille da ist, beziehungsweise selbst wenn es versucht würde, hat ja gerade Irak und auch Afghanistan gezeigt, dass selbst ein massiver Militäreinsatz nicht unbedingt Frieden schafft. Und das ist ja eine wichtige, wenn auch traurige Lektion, also traurig insofern, als dass eben viele Menschen sterben mussten, bis man diese Erkenntnis dann nochmal bestätigt befunden hat im Irak und in Afghanistan. Also die erste Szenario, massiver Militäreinsatz zur Beendigung des Krieges, kann man, glaube ich, ausschließen. Das zweite Szenario ist, dass die ausländischen Mächte sozusagen eine gedankliche Mauer um Syrien ziehen, das Land sich selber überlassen und einfach abwarten, was passiert. Das ist eigentlich das, was man oft in Afrika tut, im Kongo und in zentralafrikanischen Staaten, wo man sagt, das ist nicht unser Konflikt, das berührt uns nicht, das tangiert uns nicht und man lässt den Konflikt einfach weiter brennen, was natürlich aus humanitärer Sicht katastrophal ist, aber vielleicht keine ganz unrealistische Variante ist. Die dritte, das positive Szenario ist, dass man es schafft, die Akteure zusammenzubringen und damit meine ich alle relevanten Akteure. Das ist also nicht nur in Syrien der Präsident und auf der einen Seite mit seiner Regierung und die Rebellen, die vielen auf der anderen. Das sind eben auch gerade ausländische Akteure in der Region vom Iran über Saudi-Arabien zu Libanon und Jordanien und Türkei, also die Nachbarstaaten, bis hin zu Russland, China, USA und europäische Staaten. Und wenn wir es schaffen, so wie es jetzt ja in Genf ein erster vorsichtiger Versuch unternommen wurde, in den Dialog zu treten und zu überlegen, wie kann man die verschiedenen Interessen ausgleichen, da muss man wahrscheinlich ganz, ganz bittere moralische Kompromisse eingehen, weil ja die Parteien im Syrienkrieg ganz schreckliche Taten getan haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also da mit diesen Parteien zu verhandeln, ist eigentlich, also moralisch ist das sehr widerwillig wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist eigentlich die einzige Chance, das Töten zu beenden. Und man muss diesen realpolitischen Tatsachen, glaube ich, ins Auge sehen und sozusagen der Moral wegen Kompromisse schließen.
Nun ist ja eine große Gefahr für den Frieden, darauf weisen Sie und andere Friedensforschungsinstitute immer wieder hin, dass Staaten zerfallen, dass sie auseinanderbrechen. Also in Syrien wird das wohl passieren, so wie es im Moment aussieht. Wir haben es erlebt mit den Kriegen des letzten Jahrzehnts in Afghanistan, in Libyen, im Irak sind nach den Kriegen auch die Staaten völlig zerfallen. Das heißt, es ist ja eigentlich keine friedliche Weltordnung passiert durch diese Interventionen, sondern man hat im Prinzip sowas wie verbrannte Erde hinterlassen.
Ja, ich glaube, das klarste Beispiel dafür ist vielleicht das ehemalige Jugoslawien, das ja auch zerfallen ist, wobei ja auch die Frage ist, was ist denn ursprünglich der stabile Staat gewesen? War Jugoslawien wirklich stabil oder wurde es auch mit eiserner Faust zusammengehalten? Also Das ist ja immer sehr schwer zu wissen und das soll ja eigentlich auch den Menschen in gewisser Weise überlassen werden, möglichst mit friedlichen Mitteln zu entscheiden, wie groß oder wie klein ein Staat sein soll, wie viele Staaten es geben soll. Es gibt eine Unabhängigkeitsbewegung in Schottland, Spanien steht vor der Zerreißprobe. Also das sind ja nicht nur Prozesse von Ländern, die nahe am Krieg stehen oder dem Bürgerkrieg, sondern das sind ja legitime Gedanken, dass man sich überlegt, was ist eine Nation und wer soll sich mit wem zusammentun, um sich gemeinsam zu regieren. Und von daher die Frage, ob jetzt Syrien, das nun aufgrund bestimmter historischer Umstände genau diese Grenzziehung hat und diese Größe hat, ob das nun wirklich immer so weiter bestehen soll, sei dahingestellt. Ich glaube, da gibt es keine moralisch richtige und falsche Position. Und wie wir in Jugoslawien gesehen haben und gerade auch in Bosnien, wenn es denn dem Beenden des Tötens und der Gewalt dient, kann ja ein gewisserweise ein Auseinanderdividieren des Landes in verschiedene Gruppen, kann es ja vielleicht vertretbar sein. Es ist vielleicht nicht ideal, wenn dann wieder Menschen vertrieben werden, nur aufgrund von politischen Entscheidungen, nicht von freiwilligen Motivationen. Aber das Dayton Agreement zu Jugoslawien hat ja dann irgendwie geholfen, aus der kriegerischen Spirale hinauszukommen. Andererseits sehen wir, dass Bosnien zum Beispiel weiterhin labil ist. Kosovo, die Lage ist keineswegs stabil. Und es gibt Ministaaten wie Montenegro, wo auch nicht klar ist, ob sie wirklich überlebensfähig sind. Aber ich denke, der erste Schritt sollte sein, aus der Gewaltspirale herauszukommen. Und der zweite Schritt sollte sein, dann sinnvolle staatliche Einheiten und Strukturen zu finden, die es den Menschen erlauben, ihre Konflikte und ihre Herausforderungen gemeinsam und friedlich zu lösen.
Nun bemerken wir ja im Moment, dass trotz der Bilanz, die Länder wie Deutschland zum Beispiel ziehen müssen in Afghanistan, in Europa so eine Art Bewegung im Gange ist. Der Wille, die Probleme der globalisierten Welt mit Waffengewalt lösen zu wollen, scheint immer ausgeprägter zu sein. Wie beurteilen Sie denn europäische Interventionen, zum Beispiel jetzt in Mali oder Zentralafrika?
Also prinzipiell bin ich persönlich eher kritisch, dass man mit Gewalt Frieden schaffen kann. Ich bin mir bewusst, dass es manchmal wichtig ist, wenn legitimierte staatliche Gewalt eingesetzt wird, um das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Wir können ja nicht erlauben, dass Räuber und Banditen mit Pistolen durch die Straßen rennen und sich nehmen, was sie haben möchten. Da muss die Polizei dafür sorgen, dass das nicht stattfindet. Und dafür muss der Staat, sage ich jetzt mal abstrakt, auch notfalls bewaffnet sein oder Gewalt einsetzen können. Also das ist, glaube ich, so das Grundprinzip, was man im Staat gut versteht, aber was es in gewisser Weise auch übergeordnet zwischen den Staaten geben sollte. Wenn also ein Diktator einen Genozid startet, dann sollte die Gemeinschaft, die internationale Staatengemeinschaft eingreifen können und das stoppen können. Also Militärinterventionen im Ausland sollten prinzipiell möglich sein. Die Frage ist, wie sind sie legitimiert? Ist die UNO dafür das richtige Instrument? Die UNO ist ja sozusagen moralisch eigentlich eine große Instanz, aber ganz praktisch mit dem Sicherheitsrat und den Vetomächten nicht immer voll funktionsfähig. Das ist ja ein imperfektes Gebilde, was wir da haben. Und so ist die Frage, muss man dann pragmatisch handeln, so wie Frankreich es in Mali getan hat? Ich denke, dass in dem Beispiel zum Beispiel die Gewalttätigkeit und Vertreibung und die Zerstörung kurzfristig gestoppt werden konnte. Aber die massiven strukturellen Probleme Malis und der Sahelzone, die großzügige Vorhandensein von Kleinwaffen in der ganzen Region, auch als Folge des Libyenkrieges, die schwierigen Strukturen der verschiedenen Stämme und der Religionen und der Terroristen und der organisierten Kriminalität, das lässt sich durch einen Militäreingriff nicht lösen. Es wäre naiv zu glauben, dass eine kurzfristige Militärintervention langfristige strukturelle Probleme beseitigen kann.
Sind wir auch dort, wenn wir jetzt diese Beispiele Mali und Zentralafrika und die Einmischung Europas nehmen, sind wir auch dort im Moment in so einer Art Experimentierphase, weil man nicht so recht weiß, wohin will man mit seiner Sicherheitspolitik?
Ja, ich denke, das trifft es sehr gut, dass gerade in der Sicherheitspolitik wir, glaube ich, insgesamt noch sehr weit davon entfernt sind, eine wirklich überzeugende Doktrin zu haben, die auch langfristig halten wird. Die deutsche Rolle in der Nachkriegszeit zu sagen, wir machen nicht viel, war ja eine Reaktion auf die historische Verantwortung der Deutschen. Das war ja nicht per se eine wohlkalkulierte Außenpolitik, die überlegt, wie lösen wir die Probleme, die es in der Welt gibt. Das war ja eine Auferhaltung. Und ich denke, Europa hat sich ja in gewisser Weise in Bezug auf die Welt ähnlich verhalten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hatte ja auch viele Gutes in der Zeit. Aber die Herausforderungen bleiben bestehen. Die Staatlichkeit in vielen Ländern ist schwach. Die organisierte Kriminalität ist hoch. Es gibt den Terrorismus und damit umzugehen, es gibt eigentlich kein Patentrezept im Moment. Das muss man feststellen. Jetzt ist die Frage des Ausprobierens. Es sind ja zwei riesige, sehr, sehr tragische Experimente im Irak und Afghanistan vorgenommen worden. Und die Bilanz ist eher düster. Das heißt, daraus kann man lernen. Jetzt ist die Frage, wie Gesellschaften lernen können. Ist das so ein bisschen eine Welle, die hin und her schwappt. Ja, man probiert das eine aus, es funktioniert nicht, man geht zurück. Eigentlich hatten wir diese Lektion in Vietnam ja auch schon mal gehabt. Dann verstrich eine Generation und dann wurde derselbe Ansatz in gewisser Weise nochmal probiert. Das heißt, müssen wir jetzt beobachten, dass die westlichen Demokratien ein ganz kurzes Gedächtnis nur haben, indem sie höchstens 20, 30 Jahre lang sich an die Lektionen eines schlimmen Krieges erinnern, um es dann erneut zu versuchen. Das kann ja nicht Ziel des Ausprobierens sein. Also wenn ausprobieren, dann soll es ja auch dazu führen, dass die Strategie jedes Mal besser wird und nachhaltiger wirkt. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg vor uns, gerade im Vergleich zu anderen Politikfeldern. Nehmen wir ganz kurz die Klimapolitik. Wir wissen eigentlich, was wir tun müssen. Nehmen wir Arbeitsmarktpolitik. Wenn man die Arbeitslosigkeit senken will, eigentlich weiß man, was man tun muss. Es wird oft nicht getan. Das ist eine andere Diskussion. Aber in der Sicherheitspolitik wissen wir nicht unbedingt, was wir tun sollen und wie wir es erreichen können. Es ist, glaube ich, wirklich schwierig, in der öffentlichen Diskussion zu sagen, das ist ein schlüssiges Konzept und das wollen wir jetzt sozusagen als ganz Europa auch oder als jeder einzelne europäische Staat umsetzen. Davon sind wir weit entfernt.
In Kontext reden wir heute mit dem Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, Tilman Brück, über Fragen von Krieg und Frieden. Herr Brück, Sie sind Ökonom von der Ausbildung her, Sie waren früher Wirtschaftsforscher und sind jetzt in die Friedensforschung gegangen. Lohnen sich Kriege eigentlich wirtschaftlich?
Ja, also ich sehe mich immer noch als Wirtschaftswissenschaftler. Ich finde nur, dass Frieden ein so wichtiges Thema ist, was bisher noch so wenig erforscht ist, dass die Rendite, um es mal als Ökonom zu sagen, hier zu forschen besonders hoch sein kann, also die Erkenntnisrendite. Und ein wichtiges Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist eben, warum gibt es Krieg und wie finden sie statt, warum finden sie statt und welche Folgen haben sie? Und wir können eben sehen, dass Kriege durchaus auch für einige Parteien, für einige Personen, für einige Länder massiven ökonomischen Nutzen haben können. Und das erklärt zum Teil, warum Kriege stattfinden, warum es Gewalt gibt, weil es eben auch Nutznießer von diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen gibt. Es zeigt aber auch, dass es sehr schwer ist, Krieg und Gewalt zu regulieren oder abzuschaffen. Es ist praktisch ein Geschäftsfeld, um es sehr zynisch zu sagen. Wir müssen also nicht nur ansetzen, dass wir einfach Krieg unterbinden. Das ist natürlich das oberste Ziel aus moralischer und humanitärer Sicht. Aber wir müssen auch versuchen, die Kriegsrendite zu reduzieren, die Finanzierungsströme zu unterbinden, die Nutznießer zu isolieren, ihnen Alternativen zu bieten, zu zeigen, dass Frieden auch profitabel sein kann. Und da gibt es ein strukturelles Problem. Die Kriegsgewinnler sind oft wenige, seien es Staaten oder Menschen oder Firmen. Aber die Nutznießer von Frieden sind oft viele. Und das ist ein Problem des kollektiven Handelns. Wie können wir alle Akteure, die vom Frieden profitieren würden, bündeln und Handlungsmuster und Strategien entwickeln, die dann helfen, den Frieden wirklich durchzusetzen? Wenn wir es mit einer kleinen Minderheit von Kriegstreibern und Gewinnern zu tun haben, die ganz klare Interessen haben und die sehr, sehr aktiv verfolgen. Also es ist eine Asymmetrie in der Auseinandersetzung um Krieg und Frieden, die strukturell zu Ungunsten des Friedens ist, weil die vom Frieden profitieren, sehr, sehr verstreut sind. Das sind alle ein bisschen. Und beim Kriegsgewinner sind wenige sehr viel. Das ist schwierig zu überkommen.
Das heißt, der Krieg hat die größere Lobby als der Frieden?
Er hat eine kleinere Lobby, die aber größere Profite erwartet pro Kopf sozusagen. Und darum gibt es Leute und Firmen und Länder und Gruppen, die sehr aktiv für Krieg arbeiten. Und noch etwas, wenn Sie eine große Gruppe von friedlichen Menschen haben und eine kleine Gruppe von Gewaltbereiten, dann können sich die gewaltbereit sind, eher durchsetzen. Weil wenn die anfangen, Gewalt einzusetzen, sich zu schlagen und anzugreifen, dann müssen sich die friedlichen Menschen ja damit auseinandersetzen irgendwie. Also nur die andere Wange hinhalten, ist dann nicht immer die beste Antwort. Und von daher bestimmt dann auch die gewalttätige Seite, die kriegerische Seite, die Diskussion und sie bestimmt den Diskurs und sie kann sich den anderen aufzwängen sozusagen. Sie ist proaktiv, während die den Frieden suchen, strukturell sozusagen eher passiv sind und es schwerer haben in solch einer strategischen Auseinandersetzung.
Nun haben wir immer noch eine enorme Aufrüstung in der Welt von Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr. Führt Rüstung auch zum Krieg?
Es kann dazu führen, es muss es nicht zwangsläufig. Da möchte ich ein bisschen nuanciert sein. Natürlich macht es einem Sorge, wenn ein Land oder eine Rebellengruppe oder auch ein Individuum schwer bewaffnet ist. Und ob das zum Beispiel in den USA erforderlich ist, dass so viele Menschen ihre eigenen Waffen tragen, vielleicht auch Jugendliche, das wage ich zu bezweifeln. Aber man kann ja auch Waffen einsetzen, wie ich vorhin auch schon sagte, sozusagen im Positiven. Das heißt, wenn der Staat versucht, das Gewaltmonopol durchzusetzen und der Staat legitimiert handelt, es sich also nicht um einen Schurkenstaat handelt, dann muss der Staat eventuell auch bewaffnet sein. Und dann soll er auch so bewaffnet sein, dass er gegenüber den Bösen, um das jetzt mal sehr simpel zu sagen, sich durchsetzen kann. Dann soll er ja nicht die schlechteren Waffen haben. Das heißt, zur Selbstverteidigung, sowohl im Inneren als auch im Äußeren, sind einige Waffen durchaus erforderlich. Aber wenn es Länder gibt, die sich in einer Rüstungsspirale befinden, gerade vielleicht in einem Rüstungswettlauf mit ihren Nachbarstaaten, dann entstehen da natürlich Gewaltpotenziale. Und dann kann das Beobachten der Aufrüstung, der Rüstungsproduktion, der Rüstungstransfers und der Rüstungsexporte ein Warnzeichen sein, ein Frühwarnindikator sein dafür, dass hier vielleicht Gewaltpotenziale aufgebaut werden, die, das liegt in der Natur der Sache, dann vielleicht irgendwann auch benutzt werden. Und von daher ist es wichtig, diese Trends zu beobachten, um frühzeitig erkennen zu können, um welche Form der Aufrüstung oder der Ausrüstung es sich handelt.
Wie sieht es denn mit der Transparenz aus? Das gehört ja auch mit dazu. Wissen Sie zum Beispiel als deutscher Staatsbürger, wissen Sie, wie viel Ihre Regierung ausgegeben hat im Afghanistan-Krieg?
Also da fragen Sie jetzt strukturell in gewisser Weise den Falschen, weil ich weiß es, weil ich es ausgerechnet habe, aber ich weiß nicht, ob der Bürger das so unbedingt weiß, der jetzt nicht Ökonom und Friedensforscher ist. Also die Bundesregierung sagt immer, dass die deutsche Beteiligung am Krieg in Afghanistan in der Vergangenheit im Durchschnitt so circa 1 Milliarde Euro pro Jahr gekostet hat. Das ist schon mal an und für sich natürlich sehr viel Geld. Davon kann man auch viele andere Sachen machen. Aber jetzt ist eine Frage, wie man das zählt und was man alles dazu zählt. Zum Beispiel die Ausrüstung, die Waffen für die Soldaten. Die leiden natürlich dort im Einsatz viel mehr und werden beschädigt und vielleicht auch verbraucht oder kaputt gefahren, als wenn die zu Hause irgendwo stünden, ohne derartig benutzt zu werden in diesem harten Gelände. Das heißt, vielleicht braucht die Bundeswehr auch mehr Ausrüstung. Sie zahlt Zulagen, sie konnte sich vielleicht nicht so stark reduzieren in Bezug auf ihre Mannstärke, wie sie es sonst getan hätte und so weiter. Also wenn man mal Annahmen darüber trifft, welche Ausgaben alle speziell für den Afghanistan-Konflikt und die deutsche Beteiligung daran getätigt worden sind, dann kommt man leicht auf Ausgaben von 2 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist ja immerhin doppelt so viel wie das, was die Bundesregierung offiziell ausweist. Wenn man dann noch die indirekten wirtschaftlichen Kosten zeigt, zum Beispiel durch die Verwehrten und Verletzten, die aus dem Krieg zurückkommen und dann nicht mehr so produktiv sein können, wie sie es sonst gewesen wären, dann kann man sogar noch eine dritte Milliarde identifizieren, die deutsche Wirtschaft und der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft zu tragen hat. Das heißt, insgesamt komme ich in meiner Rechnung auf ungefähr im Durchschnitt 3 Milliarden Kosten des deutschen Afghanistan-Einsatzes und nicht 1 Milliarde. Und ich finde es wichtig, dass man diese Zahlen auf den Tisch legt. Ich finde es auch gut, dass man darüber streitet. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Aber dann sieht man, um welche Dimensionen es sich handelt. Und dann kann der Bürger an der Urne entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
Wir stehen, Herr Brück, ja noch ziemlich am Beginn des Jahres 2014. Wo sieht denn Ihr Friedensforschungsinstitut SIPRI im Moment die größten Gefahren für neue Konflikte?
Also wir gehen davon aus, dass es sozusagen multipolare, wenn ich das moderne Wort benutzen darf, Konfliktrisiken geht, dass es unterschiedliche Formen von Konflikten gibt und geben wird, die sich überall in der Welt formen können, dass es also weggeht von der Bedrohung der Supermächte, weggeht auch von dem amerikanischen, ja, ich will nicht sagen Alleinherrschaft, aber der Dominanz in gewisser Weise der Fähigkeit, überall in der Welt eingreifen zu können und dass es sozusagen weniger eine Frage ist, was die USA oder was die NATO wollen oder möchten oder tun und hingeht zu Konflikten, die aus westlicher Sicht ziemlich unkontrolliert auftreten können und die dann Folgen haben, die eben auch durchaus in unseren Ländern in Europa zum Beispiel zu spüren sind. Der Konflikt in Mali ist dafür ein gutes Beispiel, andere Konflikte in Afrika auch, im Südsudan. Da gibt es nicht nur wirtschaftliche Interessen wegen des Öls in der Region, da gibt es auch Fragen des Terrorismus. Da spielt ja auch Somalia eine Rolle. Das ist ja ein Staat, der nur schlecht funktioniert, wenn überhaupt, und wo Gewaltstrukturen entstehen können. Wir sehen es bei der maritimen Piraterie, die Schifffahrt bedroht vor der Küste Somalias. Diese Probleme sind alle miteinander verbunden und sie sind alle voneinander abhängig. Das heißt, was in Mali passiert, was in Südsudan passiert und was in Somalien passiert, ist eigentlich gewisserweise dasselbe Problem. Und Europa hat darauf keine kohärenten Antworten, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Und diese Art von Konflikte wird es weiter und viel mehr geben. Ich gebe vielleicht ein ganz anderes Beispiel, Myanmar. Dort ist ja ein demokratischer Wandlungsprozess, der sehr, sehr zu begrüßen ist, der sehr hoffnungsvoll stimmt. Aber das Land ist in sich sehr gespalten, sehr, sehr zerrissen. Es gibt keine Erfahrung, mit Konflikten umzugehen. Die sind bisher immer unterdrückt worden. Es gibt massive, gewalttätige Auseinandersetzungen mit den ethnischen Minderheiten. Es gibt praktisch Bürgerkrieg in Teilen des Landes. Und es ist völlig unklar, wo jetzt, wo der Deckel praktisch hochgehoben wurde, wo der heiße Wasserdampf aus dem Topf entweicht, wie das Land damit umgehen wird und ob es implodieren wird, ob es explodieren wird oder ob es sich so wie Südafrika unter Mandela damals, ob es sich stabilisieren wird. Das ist eine offene Frage, die auch für die Region von großer Bedeutung ist. Und das, obwohl wir jetzt hoffnungsvoll sind, gibt es Anzeichen, die vermuten lassen, dass die Situation dort sich auch noch deutlich schlechter entwickeln könnte.
Also Sie haben die Hoffnung angesprochen, Myanmar, Südafrika war sicher so ein Beispiel vor 20 Jahren. Sie haben auch lateinamerikanische Länder schon angesprochen, in denen es gut gegangen ist. Gibt es sowas für Sie, sowas wie ein Lieblingsland, wo es eigentlich so richtig gut gegangen ist aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, die Erfolgsstory ist, und da muss man dem Nobelpreiskomitee vor einem Jahr, glaube ich, recht geben, die Erfolgsstory ist doch eigentlich Westeuropa, wo wir es also zwar nicht geschafft haben, in ganz Europa, sprich Balkan, die gewalttätigen Konflikte zu beenden, aber wo wir es geschafft haben, über Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg im Frieden zu leben. Und damit meine ich nicht nur, dass der Krieg nicht da war, sondern wirklich auch im Frieden miteinander. Also die Aussöhnung zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich, ich glaube, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Friedenspolitik möglich ist und was sie alles erreichen kann und wie es den nicht nur den Wohlstand der beiden Länder und der Bürgerinnen und Bürger in den Ländern genährt hat, sondern auch das Gefühl der Sicherheit, also dass das Gefühl der Bedrohung nicht mehr da ist, dass der Rassismus gegenüber den anderen, diese Intoleranz, die Vorurteile, dass all diese negativen Gefühle abgebaut werden konnten sind und durch eine entweder Freundschaft oder vielleicht manchmal heutzutage sogar eine gewisse freundliche Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber, aber doch durch positive Gefühle ersetzt worden sind, was man doch vor 100 Jahren nicht hätte denken können. Ich glaube, das ist eigentlich die größte Erfolgsgeschichte, die die Welt je gesehen hat in Bezug auf Frieden und Sicherheit.
Besten Dank. Im heutigen Kontext sprachen wir mit Tilman Brück, dem Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI, über aktuelle Fragen von Krieg und Frieden. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.